letztendlich muss unsere Demokratie wehrhaft sein und wehrhaft bleiben. Und was die was eine rechtsextreme Strategie ist, ist eben, dass rechtsextreme Aussagen normalisiert werden. Und dort muss widersprochen werden, dort muss die Demokratie eben wehrhaft sein und dort dürfen wir diesen Leuten eben keinen Platz lassen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Nächstes Jahr, da sind in Ostdeutschland einige Landtagswahlen. Und es sieht so aus, als wird die AfD dort ziemliche Erfolge feiern. Deshalb spreche ich heute mit Marius Dilling. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung an der Universität in Leipzig. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr, warum die AfD im Osten so viel Zustimmung bekommt und was das für unsere Demokratie heißt. Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Salon 5 Podcast-Folge. Ich bin
Hallo, danke
Julia
für die
und
Einladung.
freue mich, dass ihr dabei seid. Und hallo Marius.
Hallo.
Marius, der INSA-Meinungstrend, der ermittelt jede Woche ein Stimmungsbild in Deutschland für den Wahlcheck der Bild. So, das hat in den vergangenen Wochen jetzt ziemlich für Schlagzeilen gesorgt, weil die AfD da ziemliche Rekorde eingefahren hat, ne? Also am 11. September zum Beispiel lag die Zustimmung zur AfD bei 22%. Ja, zum Vergleich, ne, Ende Januar waren das noch so 15%. Der AfD wäre damals sogar die zweitstärkste Kraft in Deutschland. Wie besorgt bist du über diese Zahlen?
Ja, die Zahlen sind beängstigend, insbesondere wenn man den Blick auf Ostdeutschland richtet, wo die Zahl mit Ausnahme von Berlin in allen ostdeutschen Bundesländern bei 30% sogar liegt. Beängstigend finde ich die Zahl vor allen Dingen deswegen, weil die AfD offen rechtsextrem auftritt und weil wir aus der Forschung wissen, dass es sich hierbei nicht bloß um eine Protestwahl handelt, sondern um eine Wahlentscheidung aufgrund vorhandener politischer Einstellung. Die Menschen wählen die AfD also nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer Inhalte.
Okay, du hast gerade schon gesagt, gerade im Osten ist die AfD erfolgreich. Bei der Bundestagswahl 2021 war die AfD ja vor allen Dingen in Sachsen und Thüringen besonders erfolgreich. Und da hat sie jeweils die meisten Zweitstimmen bekommen. Warum wählen denn ausgerechnet da so viele Menschen die rechte Partei?
Ja, also in Sachsen und Thüringen wird das Problem des Rechtsextremismus seitens der Politik seit nunmehr 30 Jahren eigentlich unterschätzt. Der ehemalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf in Sachsen war 2000 der Überzeugung, dass Sa die Sachsen immun gegen Rechtsextremismus seien. Und das liest sich heute unfreiwillig komisch und zeugt eigentlich von einer krassen Fehleinschätzung. Wir wissen aus der Forschung heute, dass wesentliche Einflussfaktoren für rechtsextreme Einstellungen einerseits und rechtsextreme Handlungen, wie zum Beispiel eine AfD-Wahl andererseits, mit dem Gefühl zusammenhängen, dass man irgendwie zu kurz gekommen sei. Und die andere Ebene, das sind autoritäre Haltungen. Also es meint eine unkritische Identifikation und Unterwerfung mit besonders starken Autoritäten, die Menschen haben das Bedürfnis danach. Und diese Identifikation mit der Macht einer Autorität dient der eigenen Selbstaufwertung und der Reduktion von Ohnmachtserfahrung und letztendlich auch der Legitimation der Gewalt gegen andere. Und in Ostdeutschland, weil die Frage ja auch auf Thüringen und Sachsen sich bezog, kommen nochmal andere Faktoren hinzu. Das sind Enttäuschungen, die mit der Wiedervereinigung einhergehen, negative Transformationserfahrungen, Gefühle der Ungleichheit, dass man irgendwie Bürger zweiter Klasse sei, eine allgemeine Unzufriedenheit. Und die hat hier halt eben teilweise, so ehrlich muss man heute sein, auch eine reale Grundlage. Arbeitslosigkeit war eine kollektive Erfahrung vieler Ostdeutscher. Und bis heute gibt es teilweise krasse Vermögens- und Einkommensunterschiede. Zugespitzt kann man sagen, Ostdeutsche sind heute Mieter und Westdeutsche sind eher Erben. Und insgesamt ist Ostdeutschland eben ländlicher geprägt, stärker von Abwanderung und Überalterung betroffen. Und die AfD weist gerade genau an diese strukturellen Unterschiede anzuknüpfen und an dieses Gefühl, dass man irgendwie abgehängt sei.
Heißt also, AfD-Wähler sind vielleicht nicht unbedingt objektiv betrachtet schlechter dran als andere, aber sie fühlen sich zumindest so, als wären sie sozusagen die Verlierer wären oder irgendwie schlechter dastehen als andere. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Also wir beobachten beispielsweise in der Leipziger Autoritarismusstudie schon, dass es häufiger Männer sind, Menschen mit tendenziell niedrigerer Bildung, das sind mittlere Altersgruppen häufiger, die die AfD wählen. Und es gibt leichte Unterschiede des Einkommens, also dass es eher untere Einkommensgruppen sind. Aber wenn man sich all die Faktoren, die AfD-Wahl erklären, gemeinsam anschaut, dann sind das nicht die einflussreichsten Faktoren. Die einflussreichsten Faktoren sind tatsächlich das Gefühl, abgehängt zu sein und nicht das tatsächliche Abgehängtsein, wenn man so will.
Welche Rolle spielt dann Unzufriedenheit insgesamt?
Ja, es ist so, dass es trotz dieser genannten strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West in Deutschland nicht so ist, dass es die objektiven wirtschaftlichen Verlierer sind, die rechtsextreme Parteien wie die AfD wählen, sondern wir wissen aus Umfragen und Erhebungen, dass es vielmehr die subjektive Wahrnehmung eines relativen Abstiegs ist. Also es sind mehr die Leute, die ihre bisherigen Privilegien erodieren sehen. So eine Abstiegsangst, die kann sowohl in einer boomenden Wirtschaft als auch in einer Rezession wie gerade eben stattfinden. Und diese Abstiegsängste, die können sich eben in Wut und Aggressionen äußern, Hass auf alles, was irgendwie als fremd wahrgenommen wird, Muslimen, Jüdinnen, AusländerInnen, das ist die Folge. Solche menschenfeindlichen Haltungen sind halt eben Teil rechtsextremer Einstellungen und begünstigen dann dementsprechend eine solche Wahlentscheidung.
Hört sich jetzt für mich so an, als könnte man als Politiker ja vielleicht gegen dieses Gefühl, was kann man dagegen machen? Das ist vielleicht eher die Frage. Also was kann man gegen dieses Gefühl der Abgehängtheit tun?
Ja, also was wichtig ist, ist, dass Teilhabemöglichkeiten an der Demokratie ausgebaut werden müssen, sei es demokratische Mitbestimmung in Betrieben, in Einrichtungen zum Beispiel. Menschen müssen Alltagsdemokratieerfahrungen machen. Und zu der ganzen Wahrheit gehört auch, dass die zunehmende soziale Ungleichheit in Deutschland verringert werden muss, weil das Gefühl, abgehängt zu sein, nicht völlig losgelöst ist von tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Und soziale Ungleichheit verringert eben Teilhabechancen für Menschen. Und wichtig ist auch, dass man klare Kante eben gegen rechts zeigen muss. So ist die CDU zum Beispiel dort erfolgreicher, wo sie der AfD in ihrer Argumentation nicht hinterherläuft, wenn man zum Beispiel nach Schleswig-Holstein oder NRW guckt.
Du hast gerade gesagt, die Menschen müssen im Alltag Demokratie erfahren. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie ist das umsetzbar?
Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht schlussendlich beantworten. Was wir jedenfalls wissen, ist, dass eben das Gefühl zu haben, man hätte keinen Einfluss auf politische Entscheidungen, das ist etwas, was Menschen mit rechtsextremen Einstellungen statistisch häufiger berichten. Und genau da muss die Politik ansetzen, denken wir beispielsweise an Betriebsräte, also dass an Betriebsräte in Betrieben in Ostdeutschland, die Tarifbindung ist gering, es gibt weniger Betriebsräte. Das sind Alltagserfahrungen, wo Demokratie erfahren werden kann, jeden Tag in der Arbeit. Die Menschen verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf der Arbeit. Und wenn bereits dort Demokratie erfahren werden kann, dann haben sie vielleicht auch das Gefühl, dass sie mitbestimmen können. Und soziale Ungleichheit ist halt auch eben Spiegelbild dessen, dass Menschen das Gefühl haben, heute, dass Verschwörungserzählungen eben sich verbreiten, dass sie nicht das Gefühl haben, auf politische Entscheidungen Einfluss zu haben, und Verschwörungserzählungen sind eine Folge dessen.
ForscherInnen an der Uni Leipzig, deine Kollegen quasi, haben ja auch herausgefunden, dass sich viele Menschen im Osten von der Politik nicht gesehen fühlen. Also knapp 2 von 3 Personen halten es sogar für sinnlos, sich politisch zu engagieren. Wie gefährlich ist das für die Demokratie?
Ja. Für den Zustand der deutschen Demokratie ist das tatsächlich ein gravierendes Warnzeichen. Also unabhängig erstmal davon, ob man hierfür tatsächlich fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten verantwortlich macht oder eine unterschiedliche Vorstellung von dem hat, was Demokratie eigentlich ist. Diese Ergebnisse berühren tatsächlich unmittelbar die Legitimation des politischen Systems in Deutschland, wenn man sich vor Augen führt, dass eine liberale Demokratie eben von genau diesen Teilnahmemöglichkeiten, also das ist die Basis der liberalen Demokratie.
Und wie kann die Politik entgegensteuern und das vielleicht auch bekämpfen?
Ja, das hatte ich ja eben gerade schon versucht auszuführen. Das ist nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Aber da eben diese Alltagsdemokratieerfahrung, es fängt auch schon damit an, dass Kinder und Jugendliche in Schulen die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren in Jugendparlamenten, dass Menschen eben in Betrieben die Möglichkeit haben, sich in Betriebsräten zu organisieren, was längst nicht überall in Deutschland der Fall ist. Und solche Alltagsdemokratieerfahrungen, die können das stützen.
Jetzt ist es ja auch so, dass bei Menschen aus östlichen Bundesländern die Ausländerfeindlichkeit höher ist. Also viele Menschen stimmen zum Beispiel der Aussage zu, dass Ausländer nur hier hinkommen, also nach Deutschland kommen, um unseren Sozialstaat auszunutzen, oder dass Deutschland durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet sei. Warum ist das so? Warum ist die Zustimmung zu solchen Aussagen so hoch?
Ja, genau. Also das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Wesentlich dafür sind autoritäre Bedürfnisse. In der Sozialpsychologie sprechen wir von Autoritarismus. Das ist eben das Bedürfnis nach der Identifikation mit einer Autorität und der unkritischen Unterwerfung unter Autoritäten. Das dient als eigene Selbstaufwertung, reduziert Ohnmachtsgefühle. Und eine schwach erlebte demokratische Aushandlung Und also von diesen Menschen wird demokratische Aushandlung und Kompromissbildung eben als schwach empfunden. Und das ist der Gegenentwurf. Für diesen Autoritarismus ganz zentral, da sprechen wir von einem psychologischen Abwehrmechanismus der Projektion, eigene unverstandene, ambivalente oder aggressive Gefühle, aber eben auch strukturelle gesellschaftliche Undurchsichtigkeiten und Bedrohungen werden nicht als solche erkannt und werden external auf Personen und Gruppen gelegt, projiziert, sagen wir da. Und dort können diese eigenen bedrohlichen Anteile dann eben bekämpft werden. Das dient der Komplexitätsreduktion. Und ein Beispiel dafür ist halt eben heute der weit verbreitete Glaube an Machenschaften geheimer Akteure. Das bietet scheinbare Berechenbarkeit und sehr einfache Erklärungsmuster für eine sehr komplexe Welt.
Hörte sich für mich jetzt ein bisschen kompliziert an. Kannst du da vielleicht ein oder zwei Beispiele nennen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so ein bisschen besser verstehen?
Ja, Projektion, also ein klassisches Beispiel ist, dass immer wieder begegnet einem dieses Vorurteil auch in Wahlkämpfen auf regionaler Ebene, dass rechtsextreme Akteure davor warnen, dass Geflüchtete Krankheiten mitschleppen würden, nicht hygienisch seien, solche Dinge. Und in der sozialpsychologischen Forschung spricht man von Projektion eben dann, wenn es naheliegt, dass genau diese nach außen gelegten negativen Eigenschaften vielmehr Teil der eigenen Persönlichkeit sind und abgewehrt werden müssen, weil es eben nicht leicht aushaltbar ist, dass diese Eigenschaften an einem selber erkannt werden.
Okay, also
Naja, wenn, also vielleicht ein anderes Beispiel, wenn ich über andere sage, sie seien aggressiv, gefährlich und eine Bedrohung für uns, Stichwort, was Rechtsextreme über Geflüchtete zum Beispiel sagen, dann würden wir aus einer sozialpsychologischen Perspektive sagen, dass für diese Generalisierung gibt es erstmal keine empirischen Beweise und es liegt sehr viel näher, dass diese Person selbst aggressive Gefühle hegt und eben in dieser Art und Weise ausleben kann, indem sie ihre Aggression dann eben gegenüber Geflüchteten auslassen kann.
Okay. Neben der Zustimmung zu solchen ausländerfeindlichen Aussagen wird auch Chauvinismus, also eine starke Form des Nationalstolzes, im Osten stärker beobachtet als im Westen. Du hast gerade auch gesagt, so die Zustimmung zu Autoritäten und so ist etwas höher. Woran liegt das, dass eben auch dieser Nationalstolz nochmal stärker ist im Osten als im Westen?
Es liegt tatsächlich daran, dass autoritäre Bedürfnisse ausgeprägter sind im Osten. Und Nationalismus war etwas, was lange in der DDR unter dem Deckel gehalten wurde. Das gab es nicht von offizieller Seite aus. Trotzdem gab es in der DDR Rechtsextremisten. Und die Politik hat es versäumt, in Ostdeutschland rechte bis rechtsextreme Milieus denen Einhalt zu gebieten. Seit den 1990er Jahren, die Baseballschlägerjahre. Und die konnten sich in Ostdeutschland teilweise frei entfalten. Und es geht hier nicht um harmlosen Patriotismus, es geht um nationalen Chauvinismus, also das Gefühl, dass die eigene Nation besser als andere sei und dass das auf einen selbst umgelegt wird. Das heißt, ich baue mich selbst auf, ich gebe mir selber eine positive Identität und werte im gleichen Atemzug andere Identitäten ab. Das ist letztendlich sozialpsychologisch gesprochen ein Kompensationsmechanismus.
Insgesamt hört sich das für mich auch echt nach einem gefährlichen Cocktail an, so auch im Hinblick auf die Landtagswahlen, die jetzt bald anstehen. Du hast gesagt, die Politik muss mehr machen, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen und mehr demokratische Möglichkeiten schaffen und so. Das geht ja jetzt alles nicht von heute auf morgen. Was kann man denn trotzdem machen, um jetzt vielleicht auch, wie gesagt, mit Hinblick auf die Wahlen dafür zu sorgen, dass die AfD eben nicht so erfolgreich wird?
Was notwendig ist, gerade in Ostdeutschland, ist eben eine klare Kante gegen Rechtsextremismus zu zeigen und der AfD in ihrer Argumentation nicht hinterherzulaufen. Rainer Haseloff war 2021 in Sachsen-Anhalt sehr erfolgreich, damit einen AfD-Verhinderungswahlkampf zu führen und nicht in der Argumentationsweise der AfD eben hinterherzulaufen, weil Rechtsextremisten wählen letztendlich das Original, das wissen wir aus anderen europäischen Wahlen. Und das ist das eine. Und letztendlich auch eine Bekämpfung des Rechtsextremismus da, wo es die rechtsstaatlichen Mittel zulassen.
Okay, inwiefern? Was meinst du damit? Also Bekämpfung, wenn es die rechtsstaatlichen Mittel zulassen? Hast du ein Beispiel?
Ja, also dort, wo der Verfassungsschutz letztendlich tätig sein kann, soll er das auch sein. Und dort, wo der Staatsschutz tätig sein kann, soll das eben auch sein. Also wir haben teilweise Kräfte in Ostdeutschland, die eben eine Bedrohung für die Demokratie darstellen. Man denke an den veralteten Reichsbürgerputsch und solcherlei Dinge. Und ist es davon auszugehen, dass es weitere solche Gruppierungen gibt und der gesellschaftliche Nährboden für solche der rechtsterroristischen Gruppierungen, der ist eben da. Und das sehen wir eben auch an den weit verbreiteten rechtsextremen Einstellungen, deutschlandweit, aber eben auch besonders in Ostdeutschland.
Viele Medien berichten ja auch, dass die AfD im Osten besonders stark sei. Also andererseits ist es aber so, dass zum Beispiel in Sachsen die AfD 2021 nur in Anführungszeichen auf dem dritten Platz war und in den östlichen Bezirken von Berlin zum Beispiel hat die ihr schlechtestes Ergebnis erzielt. Woher kommen diese regionalen Unterschiede innerhalb von Ostdeutschland?
Ja, zu Berlin muss man natürlich sagen, Berlin-Ost ist nicht Ostdeutschland, es ist sehr städtisch, ist urban, ist ein sehr hoher Migrantinnenanteil, ist eine sehr junge Sozialstruktur und damit eben sozialstrukturell auch in keinster Art und Weise vergleichbar mit anderen Regionen in Ostdeutschland. Das ist das eine, glaube ich. Sachsen-Anhalt, ja, das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Rainer Haseloff hat 2021 einen Verhinderungswahlkampf geführt, der, denke ich, was die AfD-Ergebnisse angeht, erfolgreich war. Das Wählerinnenpotenzial liegt ansonsten in Sachsen-Anhalt aber eigentlich ähnlich zu Thüringen und Sachsen. Man muss dazu sagen, es gibt neben einem Ost-West-Gefälle, was rechtsextreme politische Einstellungen angeht, eben auch ein Nord-Süd-Gefälle. Die politische Kultur ist jeweils eine andere. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass in Baden-Württemberg rechtsextreme Einstellungen weiter verbreitet sind als beispielsweise in Schleswig-Holstein. Es gibt sowas, es gibt Hinweise darauf, dass es auch eine Art rechtsextremen Wohlstandschauvinismus gibt. Das heißt, der äußert sich dann eben in reicheren Bundesländern, die vor allen Dingen eben im Süden Deutschlands liegen. Und der hat zum Ziel eben, dass der eigene Wohlstand gesichert werden soll. Also, dass eben niemand zu uns kommen soll, der uns ein Stück vom Kuchen wegnimmt, so wie rechtsextreme Lesart.
Würdest du insgesamt von einem Rechtsruck im Osten sprechen?
Erstmal nein. Was die Einstellungsforschung angeht, zeigen unsere Studien seit 20 Jahren jetzt, dass es im Langzeitvergleich kaum Veränderungen gibt des Niveaus rechtsextremer Einstellungen, auch nicht in Ostdeutschland. Es gibt in einzelnen Dimensionen rechtsextremer Einstellungen, gibt es immer mal wieder Änderungen, aber das Niveau ist ungefähr gleich geblieben. Das heißt, auf Einstellungsebene der Menschen in Deutschland, vor allen Dingen in Ostdeutschland, sehen wir keine Zunahme rechtsextremer Einstellungen. Ich glaube, es ist gelungen, in den letzten 20 Jahren eben auf die Gefahr rechtsextremer Einstellungen hinzuweisen, auf die von ihr ausgehende Gefahr für die liberale Demokratie. Wo man höchstens einen Rechtsruck sehen könnte, das ist in der Umsetzung, also in der Art und Weise, wie sich Einstellungen in Taten umsetzen. Und das sieht man zum Beispiel am Wahlerfolg der AfD oder beispielsweise in der polizeilichen Kriminalstatistik. Und was das bedeutet, ist, dass antidemokratische Ressentiments im Alltag sich immer häufiger eben in Taten umsetzen. Und auf dieser Ebene kann man von einem Rechtsruck sprechen, aber nicht auf dem gesamtgesellschaftlichen Niveau rechtsextremer Einstellungen. Man könnte auch sagen, dass diejenigen, die rechtsextrem sind, eben lauter werden.
Okay, und was kann die Gesellschaft leisten, um ja, diese Rechtsextremen vielleicht auch wieder leiser werden zu lassen, vielleicht auch verstummen zu lassen irgendwann? Was können wir da tun?
Ja, was die Leute angeht, die heute offenen Rechtsextremismus aufweisen, da bin ich pessimistisch. Ich glaube, dass es nur geringe Erfolgschancen hat, diese Menschen teilweise zurück auf demokratischen Boden zu holen. Letztendlich muss unsere Demokratie wehrhaft sein und wehrhaft bleiben. Und was eine rechtsextreme Strategie ist, ist eben, dass rechtsextreme Aussagen normalisiert werden, dass wir mittlerweile uns kaum bewegen können, gesellschaftlich, sei es auf Social Media, sei es im Fernsehen, ohne irgendwie über rechtsextreme Aussagen zu stolpern, die vielleicht vor 10 bis 20 Jahren nicht so häufig uns entgegenkamen durch den Strudel von Social Media. Und dort muss widersprochen werden, dort muss die Demokratie eben wehrhaft sein und dort dürfen wir diesen Leuten eben keinen Platz lassen.
Heißt, wenn ich konkret, sage ich mal, in meinem Umfeld das jetzt mitbekomme, dass vielleicht rechtsextreme Aussagen fallen, ist es wichtig, dass man selber vielleicht auch den Mut hat, zu sagen, ja, ey, was du da gerade erzählst, ist echt Quatsch so?
Ja, genau das ist es, genau das ist es. Genau darum geht es. Es geht um die Kommentarspalten im Internet, genauso wie um den S-Bahn-Platz neben mir, wo vielleicht eine Person jemanden rassistisch beleidigt oder so. Da muss widersprochen werden, nicht nur aus Solidarität mit den Opfern dieser rechtsextremen Gewalt, sondern eben auch, damit diese Menschen, die eben rechtsextrem sind, sehen, dass sie nicht die Mehrheit sind, was sie ja von den Wahlen und der Einstellungsverteilung Deutschland her, das wissen wir, tatsächlich ja auch nicht sind.
Okay. Jetzt könnte man ja auch ganz provokativ sagen, na gut, die AfD ist aber halt demokratisch gewählt, dann muss man ja auch mit denen zusammenarbeiten. Warum ist diese Brandmauer so wichtig?
Nun, demokratisch gewählt wurde irgendwie auch die NSDAP, auch wenn das natürlich nicht vergleichbar ist. Aber ich würde nicht sagen, dass eine demokratische Wahl darüber bestimmt, ob etwas demokratisch ist. Und die AfD ist eben aus meiner Perspektive und aus der Perspektive vieler Kolleginnen und Kollegen offen rechtsextrem und eine Bedrohung für das politische System in Deutschland. Und aus dieser Perspektive heraus sollten Demokratinnen und Demokraten Grenzen ihrer Toleranz haben, was dieses demokratische System verträgt und was nicht.
Jetzt kann man, finde ich, so geht es mir zumindest, vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch, wenn man diese Nachrichten hört und eben diese Perspektive auch hat, naja, die AfD, die könnte jetzt auch echt nochmal stärker werden, so auch Angst kriegen oder sich Sorgen machen um unser politisches System. Was kann man tun, um vielleicht nicht in diese Sorgen zu verfallen, sondern vielleicht konstruktiv zu bleiben und nicht vielleicht aus Angst auch dann nicht mehr zu widersprechen irgendwann?
Ja, ich denke, das Wichtigste und das zeigen natürlich die Zahlen auch, das Wichtigste ist, zu weit zu gehen. Also das Wichtigste ist, sein Kreuz zu machen, wo man es politisch für richtig hält, in der Hoffnung, dass es eben keine rechtsextreme Partei ist, die dort gewählt wird. Und ich glaube, das würde, weil ein Großteil der Wählerinnen und Wähler ist, wie das so häufig vor so einer Wahl ist, häufig noch unentschieden, auch in den ostdeutschen Bundesländern. Und wichtig ist es, zu weit zu gehen und seine demokratischen Rechte zu nutzen.
Okay. Marius, hast du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Etwas, das du gerade unseren jungen Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Das ist eine gute Frage. Ein Schlusswort. Ich freue mich über alle Leute, die sich mit den Gefahren, die unsere Demokratie in den nächsten Jahren durch die anstehenden Landtagswahlen, die unserer Demokratie begegnet, die sich damit auseinandersetzen, kritisch auseinandersetzen und eben auch kritisch mit den Einstellungen, die die Menschen haben und den Aussagen, den durchaus problematischen Aussagen, die Menschen so von sich geben, dass sie sich damit kritisch auseinandersetzen und im Zweifel auch mal widersprechen.
Warum die AfD im Osten so erfolgreich ist und was das vielleicht auch für die Demokratie in Deutschland bedeutet, das hat Marius Dilling erklärt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung an der Uni Leipzig. Damit danke, dass ihr zugehört habt bei diesem Podcast von Salon 5. Wenn ihr noch mehr über das Thema Rechtsruck im Osten erfahren wollt, dann schaut mal auf Instagram und TikTok vorbei. Da heißen wir Salon5_. Ich bin Julia, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.